Die meisten, die die heutigen Entwicklungen als Beginn einer Klimakrise verstehen und davon ausgehen, dass der Welt eine umfassende Verwandlung bevorsteht, schauen jedoch eher düster gestimmt in die Zukunft. Ihre Vision setzt sich oft aus den ewig wiederkehrenden Endzeitbildern aus bestehenden apokalyptischen Texten zusammen, etwa der Offenbarung des Johannes, der im Westen unvermeidlichen Quellensammlung für die Ängste vor dem Ende der Welt. Diese Darstellungen, die William Butler Yeats in seinem Gedicht »Die Wiederkunft« im Grunde für ein säkulares Publikum aufbereitet hat, haben die westliche Traumlandschaft so nachhaltig geprägt, sie bilden eine Art gnostische Tapete unseres bürgerlichen Innenlebens, dass wir oft vergessen, dass sie ursprünglich als reale Prophezeiungen entstanden. Visionen dessen, was die Welt innerhalb von nur einer Generation erwartete. Der wahrscheinlich bekannteste dieser neuen Klimagnostiker ist der britische Schriftsteller Paul Kingsnorth, Mitbegründer, Gesicht und Hofdichter des Dark Mountain Project, einer losen Gemeinschaft rebellischer Umweltschützer, die sich in Verzicht üben und den Namen ihrer Gruppe dem amerikanischen Schriftsteller Robinson Jeffers entliehen haben. Genauer seinem aus dem Jahr 1935 stammenden Gedicht Rearmament, Aufrüstung, das so endet. Ich ließe diese meine rechte Hand langsam verkohlen. Könnt ich dadurch die Zukunft abwenden und täte doch nicht gut daran. Die Herrlichkeit des neuzeitlichen Menschen liegt nicht im Einzelnen, sondern im Rhythmus, dem unheilvollen schweren Schrittmaß, der traumbefangenen Massen in ihrem Tanz zu Tal, den dunklen Hang hinab. Jeffers war eine Zeit lang eine literarische Berühmtheit in den USA. Die Los Angeles Times berichtete über seine Affären und es war allgemein bekannt, dass er sein aus Granitfelsen errichtetes Haus an der kalifornischen Küste, das Tor House mit dem Hawk Tower, eigenhändig gebaut hatte. Heute kennt man Jeffers hauptsächlich als Propheten der Abkehr von der Zivilisation und wegen seiner Philosophie, die er selbst schonungslos als Inhumanismus bezeichnete. Kurz zusammengefasst, der Glaube daran, dass sich die Menschen viel zu sehr mit ihrem Menschsein und ihrem Platz in der Welt beschäftigen, statt mit der natürlichen Erhabenheit des nichtmenschlichen Kosmos, in dem sie sich zufällig befinden. In der Moderne, glaubte Jeffers, habe sich das Problem bedeutend verschlimmert. Der Naturforscher und Philosoph Edward Abbey verehrte Jeffers Werk und Charles Bukowski nannte ihn seinen Lieblingsdichter. Auch die berühmten amerikanischen Landschaftsfotografen Ansel Adams und Edward Weston waren von ihm beeinflusst. Und der Philosoph Charles Taylor bezeichnete Jeffers in »Ein säkuläres Zeitalter« neben Nietzsche und Cormac McCarthy als eine bedeutende Figur dessen, was er immanenten Anti-Humanismus nannte. In seinem umstrittensten Werk »The Double X« legt Jeffers diese Weltsicht einer einzelnen Figur, dem Inhumanisten, in den Mund, die eine Verlagerung der Gewichtung und Bedeutung vom Menschen zum Nichtmenschen, die Ablehnung des menschlichen Solipsismus und die Anerkennung der transhumanen Größe beschreibt. Das wäre ein echter Perspektivwechsel, schrieb er, der einen vernünftigen Abstand zur Verhaltensregel erhebt, anstelle von Liebe, Hass und Neid. Dieser Abstand stellt das Kernprinzip oder vielleicht besser den Hauptimpuls des Dark Mountain Projects dar. In den kommenden Jahrzehnten, wenn das bunte Spektakel des Lebens auf Erden durch die Erderwärmung, selbst durch die Medien vermittelt, für einige unerträglich anzuschauen sein wird, wird das vermutlich noch viele weitere Umweltgruppen dazu treiben, ihr Glück im Rückzug zu suchen. Diejenigen, die einen extremen gesellschaftlichen Zusammenbruch direkt miterleben, liefern selten tiefgreifende Enthüllungen über die Wahrheiten der menschlichen Existenz, beginnt das Manifest der Gruppe. Was sie allerdings zum Ausdruck bringen, wenn man sie fragt, ist ihre Überraschung darüber, wie leicht es ist, zu sterben. Die Routine des Alltags, in der so vieles von einem Tag zum nächsten gleich bleibt, verbirgt, wie fragil dieses Gefüge ist. In diesem Manifest, das von Kingsnorth und Dougald Hine geschrieben und 2009 veröffentlicht wurde, präsentiert die Gruppe Joseph Conrad als ihr intellektuelles Vorbild. Vor allem aufgrund der Art und Weise, wie er die eigennützigen Illusionen der europäischen Gesellschaften auf dem Höhepunkt von Industrialisierung und Kolonialzeit seziert habe. Der Text zitiert Bertrand Russells Einschätzung von Conrad, der über den Verfasser der Erzählungen »Herz der Finsternis« und »Lord Jim« schrieb: »Er betrachtete das zivilisierte und moralisch erträgliche Leben wie einen gefährlichen Gang über eine dünne Kruste kaum erkalteter Lava, die jeden Augenblick einbrechen und den Unvorsichtigen in die feurigen Tiefen sinken lassen konnte.« Das wäre immer ein lebhaftes Bild gewesen, vor allem jedoch in Zeiten des herannahenden Umweltkollaps. Wir glauben, dass die Wurzeln dieser Krisen in den Geschichten liegen, die wir uns selbst erzählen, schreiben Kingsnorth und Hine. Namentlich der Mythos des Fortschritts, der Mythos der zentralen Stellung des Menschen und der Mythos unserer Abspaltung von der Natur. All diese Mythen, fahren sie fort, sind deshalb noch gefährlicher, weil wir vergessen haben, dass es sich um Mythen handelt. Im Grunde ist es fast schwer, sich überhaupt irgendetwas vorzustellen, das nicht allein schon vom Eindruck eines herannahenden Wandels beeinträchtigt wird. Angefangen bei der Entscheidung von Paaren, ob sie Kinder wollen, bis hinauf zur Anreizstruktur der Politik. Und man muss gar nicht bis zum Aussterben der Menschheit oder dem Zusammenbruch der Zivilisation gehen, um echten Nihilismus und Weltuntergangsstimmung gedeihen zu sehen. Man muss sich nur ein Stück weit vom Altvertrauten entfernen, um auf eine kritische Masse charismatischer Propheten zu stoßen, die einen Kollaps kommen sehen. Es ist ein beruhigender Gedanke, dass die kritische Masse in diesem Fall recht groß ist und dass unsere Gesellschaft nicht durch Nihilismus in die Knie gezwungen werden wird, solange dieser Nihilismus nicht zur gängigen Weltanschauung des Durchschnittsbürgers geworden ist. Aber der Weltuntergangsglaube wirkt auch an den Rändern. Er nagt an unseren Strukturen wie Termiten oder Holzbienen.